Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Hier ist wieder euer Mr. Futsal-Podcast nach langer Pause. Ja, Sebastian Rauch hat Nachwuchs bekommen, deshalb hatten wir jetzt einen kleinen Bruch und sind eher vorwiegend monatlich statt wöchentlich. Aber damit wir wieder einsteigen in euren regelmäßigen Podcast, haben wir uns heute was ganz Besonderes ausgesucht, nämlich eine Spezialfolge über einen Transfer, der Futsal Deutschland gerade total beschäftigt, denn mit dem Spieler Miguelin, voller Name Miguel Sayago Marti, haben wir nun in der Futsal-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf Futsal einen Spieler, den wir bei Mr. Futsal schon seit Jahren eigentlich als einen unserer Favoriten-Alas immer wieder kommuniziert haben. Hatten auch einen Artikel 2015, da habe ich mal nachgeschaut, kann ich auch gleich noch ein bisschen draus zitieren, weil das für uns wirklich ein Powerhouse des Futsals war auf dieser Position. Und diesen Spieler nun in der Bundesliga zu haben, ist für uns natürlich der Mega-Schritt. Und damit wir über den Deal und die Hintergründe etwas schauen können, wie es geschafft wurde und wie es Fortuna Düsseldorf geschafft hat, Miguelin zu holen, habe ich heute Matthias Ebert hier zu Gast, der uns da ein bisschen aufklären würde. Hi Matthias, ich grüße dich.
Hallo Daniel, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Matthias, wir müssen, bevor wir die Leute und die Zuhörer, Zuhörerinnen abholen, wie genau jetzt die alles entstanden ist und was wir planen und so weiter. Vielleicht stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und wie auch du zum Futsal stehst, wie du zum Futsal gekommen bist.
Genau, bei mir war das ganz interessant. Ich habe damals in Palma in der Universitätsliga gespielt und einer meiner Kollegen aus der Mannschaft, der war für die Ernährungsberatung bei Palma Futsal zuständig. Und wir sprechen da über 2016, 2017. Da stand auch alles in Spanien und in Palma auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und der sagte damals zu mir, Mensch, ich habe da eine ganz tolle Sache. Das sind ganz nette Leute. Willst du nicht mal mitkommen und die kennenlernen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, als Sportler ist man immer dann interessiert und ich hatte damals eben mit Fußball zu tun und mit Siebenerfeldfußball und dachte, Futsal, naja, hört sich erstmal interessant an, gehe ich mal hin und schaue mir das an. Und dann hat er mich auch zum ersten Spiel mitgenommen und da war ich wahnsinnig begeistert. Also der Futsal ist so unglaublich schnell, da passiert so unglaublich viel auf dem Feld. Jeder Spieler ist immer mit dabei und das hat mich schon fasziniert. Und dann habe ich mit meinem Kollegen oder jetzigen Kollegen, damals noch nicht, Juan Massanet gesprochen und der sagte, Mensch, wir suchen immer Sponsoren, könntest du dir nicht vorstellen, bei Palma einzusteigen und uns ein bisschen zu helfen? Und durch die gute Verbindung von meinem Teamkollegen habe ich dann damals 2017 Ja dazu gesagt und so bin ich nach Palma Futsal gekommen. Und bei denen hatten wir eigentlich eine relativ gute Saison in den letzten Jahren. Wir konnten die Champions League zweimal gewinnen und war mit denen mit dabei. Habe mich aber dann beruflich auch nach Düsseldorf, nach Deutschland umorientiert. Aber nachdem die Liebe zum Futsal eben weiter bestanden hat, habe ich meinen Sohn in der Düsseldorfer U15 angemeldet beim Futsal. Und der kam immer mit irgendwelchen Trikots von Palma da an. Und irgendwann haben die den mal gefragt und haben gesagt, du, was macht denn dein Papa? Und da sagte er, ja, der war bei Palma mal unterwegs gewesen. Und so bin ich zu euch in die wunderschöne Stadt und auch zum Futsal gekommen.
Also da hast du ja wirklich eine ganz tolle Journey hinter dir und natürlich jetzt jemanden zu finden in Deutschland, der sich im Ausland als Investor, Sponsor, Partner, Fan des Futsals schon etabliert hat oder da sozusagen mit dem Futsal in Verbindung kam und die jetzt in Düsseldorf lebt, die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich total gering. Und dann hast du die Verbindung mit Fortuna Düsseldorf hergestellt und hast dann, erzähl mal weiter, wie es dann weiterging, nachdem du dann den Kontakt aufgenommen hast und wie wir dann zusammengekommen sind. Und was wusstest du über den deutschen Futsal überhaupt bis dahin?
Ich muss sagen, über den deutschen Futsal wusste ich relativ wenig. Dadurch, dass wir mit Palma in der Champions League spielten und ich klar natürlich auch Interesse an deutschem Sport habe, habe ich immer mal geschaut, wer ist denn der deutsche Teilnehmer an der Champions League? Wie weit kommen die? Wie machen die das? Und da war damals, als wir angefangen haben, Stuttgart der Meister. Und habe das ein bisschen verfolgt, habe aber auch gemerkt, dass die Stuttgarter leider relativ schnell wieder aus der Champions League raus waren und habe dadurch die ersten Berührungspunkte mit dem deutschen Futsal gehabt, aber eben nun durch Fortuna Düsseldorf da eingestiegen und mich ein bisschen damit befasst. Und das war der Jürgen damals, der zweite Trainer, der hat gesagt, Mensch, guck mal, wir haben hier ein ganz tolles Projekt, komm doch mal vorbei und schau dir das doch mal an. Und so bin ich dann zu Fortuna Futsal gekommen.
Spannend. Dann den nächsten Schritt, dann in diese Welt zu kommen, des deutschen Futsals, immer mit im Hinterkopf zu haben, wie das bei Palma war, schon sehr professionell. Und dann hast du gesehen, was so vorliegt. Das ist hier die Futsal-Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, Schulsporthalle und so weiter. Was waren so deine ersten Emotionen, als du das dann gesehen hast?
In Palma ist es sehr professionell, aber auch in der spanischen Liga ist es normal, dass Mannschaften wie Manzanares zum Beispiel auch in einer Schulsporthalle spielen mit 500, 600 Zuschauern. Also das ist auch da nichts Ungewöhnliches, auch wenn die Liga professioneller ist. Und das, was ich hier vorgefunden habe, das war alles schon sehr gut. Alle Leute sind im Verein mit Herzblut mit dabei und kümmern sich und kämpfen und arbeiten wirklich sehr viele Stunden. Und das hat mich natürlich auch schon beeindruckt. Und wenn man so jemandem helfen kann, so einem Team helfen kann, dann muss man das natürlich auch machen.
Du hast gerade Ehrenamtler angesprochen und Helfer. Wie ist das so im Vergleich zu Spanien auch, vielleicht zu Palma oder anderen Clubs? Wie viel ist dort schon bezahlte Vereinsführung und das Verhältnis zu Ehrenamtlern? Weißt du das ungefähr?
Ja, das kann ich sagen. Also bei Palma sind wirklich ganz wenig Ehrenamtler mit dabei. Auch Sachen wie Sicherheit am Spieltag professionell organisiert. Palma hat eine komplette Marketingabteilung, die dann auch professionell ist und die dann wirklich davon leben und auch nur das tun. Also der Anteil Ehrenamtler ist relativ gering bei Palma und der ist bei Düsseldorf eben auch noch relativ hoch.
Ja, definitiv. Und da stehen wir in Deutschland über viele Clubs hinweg, so der aktuelle Stand, wo doch die Ehrenamtler noch die Haupttriebkraft sind. Und jetzt natürlich so die deutsche Futsalentwicklung geht ja dahin, es kommen ja auch viel mehr, also Legionäre vor allen Dingen, immer mehr zum Einsatz, auch weil die Jugend ja hier noch fehlt. Jetzt habt ihr über die Fortuna-Jugend, hast du den Weg gefunden. Deshalb eigentlich wieder an alle kann man ja sagen, hey, Jugend hilft dir nicht nur, um Spieler zu finden, sondern jede Art von Engagement. Sei es Ehrenamtler, sei es wie du, der auch ein strategischer Partner, der sagt, ich habe Kontakte, ich helfe euch als Sponsor und so weiter. Auch weil du bist ja mit Emmy Yachting, ist ja auch deine Firma, können wir hier auch erwähnen. Ja, zu sagen, ey, ich kann mir auch was vorstellen, wie wir alle gemeinsam zusammenkommen. Auch das ist ja Jugendarbeit, Teil von Jugendarbeit. Da sind wir ja nirgendwo. Wie ist denn in Palma und in der spanischen Liga die Jugendarbeit der reinen Futsal-Clubs?
Genau, also die Jugendarbeit ist da schon sehr komplex, kann ich schon mal sagen. Also die haben auch U10, U15. Palma Futsal hatte auch da wiederum Glück. Die hatten sogar eine zweite Mannschaft, die eine Zeit lang in der spanischen zweiten Liga gespielt hat. Also wir hatten eine Mannschaft in der ersten und in der zweiten Liga. Und es ist uns gelungen, zum Beispiel mit Gordillo, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der ist im Moment spanischer Nationalspieler und hat auch das letzte Spiel gegen England gespielt und den haben wir aus unserer Jugend, aus unserer zweiten Mannschaft zum spanischen Nationalspieler entwickelt und das ist auch das, was ich mir in Deutschland vorstellen kann. Die Futsal-Bundesliga ist relativ jung, die gibt es noch nicht ganz so viele Jahre und wenn wir jetzt mit der Jugendarbeit anfangen, dann können wir aber auch in 10 Jahren eine wirklich starke Futsal-Nationalmannschaft haben, die auch mal in einer Europameisterschaft mitspielen kann.
Mhm. Ja, da sind wir wirklich ja noch weit weg, dass wir da Strukturen haben, die einzelnen Vereine haben Lösungen dafür und ist natürlich wichtig, wo wir hinwollen. Und vielleicht da jetzt natürlich der Schritt, wie kommen wir da hin zu einem Wachstum des Futsal in Deutschland? Und da war auch bei Mr. Futsal bei uns eigentlich immer wieder ein Thema, man braucht Menschen, die ziehen. Das kann sein, das können bekannte Fußballer, deutsche Fußballer sein, die in den Futsal wechseln. Es könnten Influencer sein, die auch Menschen von außerhalb des Futsals reinholen. Aber es kann ja auch sein, dass es geschafft wird, namenhafte Futsalspieler in die Futsal-Bundesliga zu bringen. Wir hatten Aksentevic im Tor von SFC Stuttgart eine Zeit lang. War jetzt aber natürlich in dem konkreten Kontext nicht der Riesenname. Alle in Europa kannten den schon, aber wenn man nicht so nah drin ist im Futsal, nicht so. Und jetzt haben wir, das wäre unsere These, was passiert, wenn jetzt so ein Ricardinho oder, jetzt wäre der Name wieder, Miguelin zum Beispiel mal, in die Futsal-Bundesliga wächst und damit auch das internationale Interesse für den Futsal in Deutschland sich hoffentlich weiterentwickelt. Nun ist es soweit. Über dich kam der Kontakt zustande. Vielleicht können wir da einsteigen. Woher kennst du den Spieler und wie war so euer erster Kontakt?
Also Miguelin ist ja auch ein Spieler, der lange Zeit bei Palma Futsal gespielt hat, bevor er dann zu verschiedenen spanischen Vereinen gewechselt ist und auch ins Ausland, auch nach Italien. Und wir sind natürlich schon eine verschworene Community, kann man sagen. Also wir kennen uns alle untereinander. Ich kenne zum Beispiel auch viele Jungs, die nun Ricardinho kennen. Und ich bin in der Mannschaft in Palma auch sehr akzeptiert. Und wenn ich mal mit denen spreche beim Bier abends zusammen und sag mal, Mensch, der Miguelin, der hat ja nun ein halbes Jahr lang in Italien nicht gespielt. Wie geht's denn dem? Wollen wir den nicht mal anrufen und dem mal ein interessantes Projekt vorschlagen? Dann habe ich dafür natürlich immer ein offenes Ohr. Und wir hatten jetzt unheimlich Glück, dass es mit so einem großartigen Spieler geklappt hat, dass der sich dafür bereit erklärt hat. Ich habe auch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ich habe ihm viel erklären müssen, worum es geht. Und ich habe ihm natürlich auch gesagt, dass er einen großen Impact auf die Futsal-Bundesliga haben wird und speziell auch auf unsere Jungs. Er hat sich verpflichtet, wirklich im Training immer mit dabei zu sein. Er möchte den anderen Spielern mit einem guten Beispiel vorangehen. Und das ist natürlich was, wenn wir den Weg beschreiben, wie kommen wir zu einer guten Futsal-Nationalmannschaft, dann ist es so, dass wir unseren Spielern sagen können, hey, ihr trainiert jetzt mit den Besten, um besser zu werden. Und wir wollen dann mal, gutes Beispiel, wie zum Beispiel Martin Wu auch, wir wollen dann mal Spieler aus Düsseldorf zu Nationalspielern machen.
Mhm. Genau, dieser Wissenstransfer, den bekommt man aus unserer oder aus meiner oder unserer Sicht immer wieder genau nur durch die Spieler hin, weil deutsche bekannte Fußballer oder Influencer bringen dir die Fans, aber es muss so ein ausgeglichenes Niveau sein zwischen Anstieg von Resonanz und Anstieg aber von Qualität, die du bietest. Ansonsten sind die Zuschauer ja auch irgendwann enttäuscht vom Niveau, so ein bisschen was in der Border League und der Icon League ja auch passiert. Wo man sagt, also am Ende sind es dann ja doch nur semi-professionelle Kicker. Die Qualität ist nicht immer so hoch bei jedem Spieler. Und das ist ja auch der Punkt, wo wir, wie schaffen wir es, die Qualität anzuheben. Und jetzt haben wir so einen Vorreiterspieler. Das finde ich auch total wichtigen Ansatz und auch freue mich darauf, dass die Spieler von ihm lernen können. Jetzt hat wie war denn die Reaktion, als du Miguelin von der Futsal-Bundesliga, was wusste er über uns als Community? Weißt du es noch?
Ja, ich weiß das noch. Ich weiß es noch ganz genau. Er wusste nicht viel über uns als Community. Und was natürlich sehr geholfen hat, ist, dass ich sagen konnte, dass er zu Fortuna Düsseldorf kommt. Und Fortuna Düsseldorf dadurch, dass sie ein Bundesliga-Verein sind, dass sie auch als Fußballverein eine große Strahlkraft haben, dass sie viele Erfolge in der Vergangenheit haben, hat uns natürlich dabei schwer geholfen. Wenn ich jetzt Betonboys München oder sowas gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich eher nicht geschafft.
Oh, das ist ein spannender Ansatz. Das würde ja auch wieder dafür sprechen, weil wir haben ja im Podcast, und da kommen ja immer wieder die Diskussionen, brauchen wir diese namhaften Vereine oder brauchen wir wiederum diese eher die reinen Futsal-Clubs, die aus der Historie wachsen. Spannend zu sagen, also ein Punkt bei dem Wachstum in den nächsten Jahren, um solche Spieler weiterzuholen, ist schon namhaft, weil nur dadurch bekommst du die Spieler überzeugt, wahrscheinlich unabhängig von Geld und was man sonst bietet. Das ist natürlich spannend. Und hat er dann, hast du erklärt, okay, Bundesliga läuft und was war so dann, hat er sich informiert, also was waren so die nächsten Schritte dann in der ganzen Verhandlung oder in seiner Journey zu sagen, hey, ja komm, ich mach das.
Genau, also ich war völlig begeistert. Was natürlich bei ihm unglaublich toll ist, ist, dass er ein sehr ehrgeiziger Mensch ist. Er ist wirklich durch und durch Sportler und er hat sich dann die Tabelle angeguckt und hat dann erstmal zu mir gesagt, wir stehen ein bisschen weit unten, aber ich kann schon sehen, wir sind gar nicht so weit weg vom Fünften und da wollen wir hin und das muss unser Weg sein und den will ich auch mitgehen und vorgehen. Also er hat eigentlich schon selber in die Zukunft projiziert, wo wir mal hinwollen und wie er uns da unterstützen kann. Und das war natürlich sehr, sehr toll und da war ich echt glücklich, dass er sich quasi selbst begeistert hat. Ne?
Mhm. Witzig, passt jetzt perfekt, weil du gesagt hast, er ist halt ein sehr begeisterungsfähiger, energischer Typ. Denn ich habe nochmal auf unseren Artikel von 2015 hier geschaut. Ich verlinke den auch nochmal in den Shownotes für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar haben wir da nämlich drei Prototypen des Ala-Spiels dargestellt. Und für uns war damals Miguelin so der Ala-Typ, denn er hat ja auch, es war 2015, er wurde 2012 und 2016 war er Europameister mit der spanischen Nationalmannschaft. Wurde bester Spieler und bester Torschütze, glaube ich, bei der EM2-16. Wir haben ihn selber bei der EM2-14 als besten Spieler Mr. Futsal auch mit eingewählt. Und da haben wir nämlich gesagt, er ist der energische Typ. Es gibt auf Ala energische Typen, die halt viel Energie mitbringen und dadurch überzeugen. Es gibt die Magie, so Ricardinho, und es gibt die Intelligenz, das war Batteria damals, die mit extrem guten Dribblings und Finters überzeugen. Und vielleicht nochmal lese ich mal vor, was wir geschrieben haben. Mal gucken, deine Meinung, wie Miguelin, er ist heute 39, wie du ihn jetzt heute auch noch so siehst. So, und haben wir geschrieben, Miguelin überwältigt viele Gegner im 1:1 auf den Außenbahnen durch seine explosionsartigen Dribblings und peitschenartigen Schüsse. Dabei fällt schnell auf, dass seine Dribblings sehr berührungsarm auffallen und die Geschwindigkeit in der Ausführung entscheidend im Vordergrund stehen.
Also ich habe ihn ja gesehen, auch im letzten Jahr in Italien noch. Aber es ist logisch, dass man mit 39 dann nicht mehr ganz so schnell ist wie mit 29. Aber diese Berührung, diesen ersten Touch, den hat er immer noch. Und ich bin eigentlich sehr froh. Ich habe mir ein paar Spiele in der Futsal-Bundesliga jetzt angeguckt und es gibt sehr wenige Spieler, die 1 gegen 1 gehen können. Und wenn ich da ein bisschen beobachtet habe, war immer Suat Ak, den wir dieses Wochenende auch in Düsseldorf sehen dürfen, hoffentlich, wenn er mit MCH kommt. Also ich denke auch, dass Miguelin diese Explosionskraft und diese Schnelligkeit, dass die immer noch vorhanden ist. Er ist natürlich nicht mehr der gleiche Spieler wie mit 29, jetzt wo er 39 ist. Aber er ist ein 1-gegen-1 Spieler und er wird uns das in der Bundesliga auch zeigen. Und bei den Spielen, die ich in der Bundesliga gesehen habe, gibt es da relativ wenig Spielertypen, die das 1-gegen-1 suchen. Und ich glaube, dass er alleine dadurch schon eine Bereicherung ist.
Also da können wir nur darauf hoffen, auf dein Werturteil, dass das alles so funktioniert, damit auch die Zuschauer in der Halle auch erkennen, wo können Spieler hingehen. Das kann so ein Weltklasse-Spieler mit 39 noch und wo stehen wir bei uns junge Spieler und hey, da ist ja noch ganz viel Potenzial. Das kann der noch. Jetzt ist bei Miguelin, ich habe mal geschaut, auf Wikipedia immer noch eben Pesaro als sein aktueller Club angeben. Er war vielleicht für alle, die Miguelin nicht so gut kennen. Ja, er hat eigentlich 11 Jahre oder 10 Jahre für El Pozo Murcia gespielt. Das war seine Hauptzeit. 317 Spiele da gemacht, 205 Tore. Wirklich das Powerhouse, zwischenzeitlich eben, wie schon erwähnt, eigentlich mit einer besten Spieler weltweit. Und dann zu Cordoba Futsal, dann Italien. Wie war das jetzt in Italien mit Miguelin? Also wie war seine Rolle? Hat er gespielt? Du hast gesagt, er hat nicht immer gespielt. Was war so die Dynamik da? War er zufrieden?
Genau, also auch da ist es so, dass das italienische Calcio Cinque, also der Hallenfußball in Italien, natürlich auch Identifikationsfiguren sucht und einen ähnlichen Weg geht, wie wir ihn auch in der Bundesliga gehen möchten. Es spielte zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt Dann eben auch der Ricardinho, über den wir am Anfang schon gesprochen haben, in der italienischen Liga, um die Jungs auch ein bisschen zu motivieren, nach vorne zu bringen und auch diesen Wissentransfer zu machen. Das einzige Problem, was eben entstanden ist, was bei Miguelin so war und was auch bei Ricardinho so war, die haben sich mit der italienischen Laissez-faire-Mentalität, nennen wir sie mal so, ein bisschen schwer getan. Und Miguelin war natürlich auch davon ein bisschen begeistert, nach Deutschland zu kommen, weil er ein sehr geordneter und geradliniger Mensch ist. Und das tut ihm natürlich auch gut, dass er hierher kommt. Hier lernt er auch nochmal eine andere Kultur kennen, aber vielleicht eben eine, die das macht, was sie sagt. Und das, glaube ich, würde ihm auch sehr gut tun.
Okay, da sind wir natürlich sehr strukturiert in Deutschland. Hoffentlich ist er gut aufgehoben bei uns. Da hat dann alles seinen Plan und seinen Prozess und hoffen, dass er da bei uns sich gut einfindet mit den Spielern. Zumindest auch die Spieler kennen und freuen es total. Wir haben jetzt auch mit Sandro Jurado Garcia ja auch jemanden im Team, der Spanisch spricht. War das immer so ein Faktor auch, ihn zu holen? Es gibt da Spanisch sprechende Leute, oder war es jetzt für Miguelin überhaupt gar kein Problem auf Englisch? Und war das sprachliche Problem oder das Problem, die sprachliche Herausforderung da?
Er hat sich natürlich über die sprachliche Herausforderung schon Sorgen gemacht. Und wir haben ja mit ihm auch schon ein bisschen vorher gesprochen, bevor ganz sicher war, dass Sandro auch kommt. Übrigens auch ein Ex-Nationalspieler für Deutschland. Und auch bei dem sehe ich wieder, dass er an die deutsche Nationalmannschaft heranrücken kann. Der ist auch ein Powerhouse, ein Spieler mit einem echt guten Schuss, der echt dynamisch ist, der sich auch nicht durch ein oder zwei Mitspieler abschütteln lässt. Und ich glaube, dass die beiden ein gutes Tandem machen werden. Aber als wir das erste Training mit Miguelin hatten, als er Sandro getroffen hat, als er die anderen Jungs getroffen hat, war relativ schnell klar, dass da eine gute Chemie herrscht und dass die das Futsalspielen verbindet und dass es dann am Ende auch nicht wirklich vieler Worte bedarf, um das zu erklären.
Stimmt, sein erstes Spiel, was er gesehen hat, war das letzte Heimspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Liria, 4:4, war ja spannend bis zum Ende. Hat es da nochmal so einen Eindruck von ihm?
Ja, hatte ich auch. Wir haben auf der Heimfahrt dann ganz viel gefachsimpelt und ganz viel gesprochen und er bescheinigt, die Qualität der Mannschaft ist da. Die müssen sich auch ein bisschen finden, weil viele neue Transfers mit dazukommen. Er kommt jetzt auch noch mit dabei. Er sagt aber, die Eingewöhnungszeit wird sehr schnell bei ihm gehen. Und die Jungs haben alle Spaß, die haben alle Bock. Und ich glaube, dass die gut und schnell zusammenfinden. Und ich hoffe, dass wir das jetzt schon gegen einen wirklich guten Gegner, der MCH ist. Also ich habe geschaut, ich glaube, die haben 3 aktuelle deutsche Nationalspieler im Kader. Das ist schon eine Nummer. Und da werden wir auch mal eine Standortbestimmung haben ab diesem Samstag.
Mhm. Also ich glaube, auch für den Gegner wird das ein ganz tolles Treffen, nehme ich an, da mit so einem Spieler auf der Platte zu stehen. Und ich finde ja auch, das gibt ja auch wieder Feuer der Bundesliga und anderen Spielern. Das ist wieder so ein nächster Schritt. Hey, da passiert jetzt was. Die Futsal-Bundesliga oder die Nationalmannschaft hat sich auch so eingegroovt. Die ist nun da. Wir hatten erste Folge. Jetzt gegen die Ukraine eh wieder der Dämpfer, obwohl natürlich auch die Ukraine spielerisch noch viel, viel weiter ist. Aber auch das ist ja zum Alltag geworden. Und jetzt kommt eben mal etwas wieder, was nicht alltäglich ist, was vielleicht auch alle aufrüttelt. Und vielleicht dann auch zum Abschluss vielleicht an dich. Für dich persönlich, was erwartest du noch von deinem Engagement bei der Fortuna? Du hilfst ja auch mit, ja, nicht nur jetzt irgendwie als Investor oder Sponsor, sondern wirklich auch aktiv dem Club zu helfen. Und was siehst du, was jetzt kommt in den nächsten, oder hoffst du eher, was passieren würde?
Naja, also es muss einer vorangehen. Und habe ich auch in der Vergangenheit, habe ich auch mit Miguelin drüber gesprochen, es braucht einen strategischen Partner, der einfach mal macht. Und jetzt habe ich eben das große Glück, dass ich diese Leute kenne und dass ich auch mal machen kann. Und der Ausblick ist definitiv, dass wir das Niveau der Futsal-Bundesliga anheben wollen. Und wenn wir gute Spieler bringen, müssen zwangsläufig die anderen Mannschaften auch gute Spieler bringen. Und dadurch fangen wir schon an, das Niveau anzuheben. Und wenn unsere deutschen Nationalspieler gegen diese guten Spieler und mit diesen guten Spielern zusammenspielen, dann wird auch deren Niveau besser werden. Und ich habe mir das Spiel gegen die Ukraine angeschaut, das Heimspiel, was wir hatten. Und unsere Ansätze sind gut. Und es fehlt ab und zu ein bisschen an Konzentration. Und wenn man diese Konzentration ein bisschen länger hochhalten kann, also eben dadurch, dass ich ballsichere Mitspieler habe, dass die auch mal den Ball halten, dass das nicht sofort immer abgespielt werden muss, dann werden wir das auch schaffen, dass wir in wirklich naher Zukunft eine Futsal-Nationalmannschaft haben, die sich für ein großes Turnier qualifizieren wird. Super, wir sind nicht so weit weg.
Super, dass du das jetzt aus deiner noch eher Außensicht, du kommst immer mehr rein und dann gewinnt man auch mehr Eindrücke. Vielleicht dann die letzte Frage, wenn du aus deiner Zeit in Spanien und deiner Erfahrung, die du gemacht hast, wenn du eine Sache aus dem spanischen Verband oder der Vereinskultur übernehmen könntest für das deutsche System, hast du da was, wo du sagst, das funktioniert gut in Spanien, das hat gut funktioniert, das müsste man in Deutschland auch hier einführen?
Genau, also was unheimlich wichtig ist, ist die Fanbase. Und dadurch, dass wir im Breitensport unterwegs sind, ist meine Erfahrung, je mehr wir die Fanbase anbinden, je mehr wir ein Verein zum Anfassen sind, umso besser funktioniert es und umso mehr Interesse kommt. Wir haben ja über junge Spieler, U15, über mögliche Nationalspieler gesprochen. Und es kann unheimlich inspirierend sein, wenn solche Jungs im Stadion sind, ihre Idole treffen, die nach dem Spiel auch nochmal sehen können und das hautnah miterleben. Und das führt nachher zu einer Fankultur, aus der gute Spieler erwachsen. Und damit wollen wir jetzt anfangen. Wir wollen so eine Fanbase generieren, wie es die in Spanien gibt. Und dann sind wir auf dem guten Weg.
Super. Ja, wir arbeiten alle dran. Und ich freue mich, Matthias, dass du Zeit hattest, jetzt einen Tag vor dem Spiel noch uns mal abzuholen. Ja, wie kam das Spiel zustande? Wir haben gelernt, was braucht es alles, um so Namen in die Bundesliga zu holen? Das ist schon viele Zufälle, auch muss man echt sagen, die da beitragen. Es war die Jugendarbeit, dann, dass du der Vater warst, dass du diese Connections hattest mit Spanien, dort so tief drin warst, die Netzwerke hattest, aber auch über die Firma natürlich was realisieren kannst. Also es ist ja nicht nur die Netzwerke haben, aber trotzdem auch finanziell ein bisschen zu unterstützen. Also so viele Zufälle, aber manchmal sind es halt die Zufälle, die den nächsten Schub geben.
Richtig. Ja. Und wir hatten jetzt wirklich großes Glück, dass das alles so gepasst hat. Und wichtig auch, dass wir miteinander sprechen, dass wir Podcasts machen, dass wir mehr Leuten das nahebringen, was Futsal ist. Und ich kann nur sagen, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei, schaut es euch an. Es sind 2x20 Minuten, die sich wirklich lohnen und ich hoffe, dass wir dadurch mehr Fans gewinnen, allein nur, weil das Spiel so ein schönes Spiel ist.
Absolut. Besser kann ich es gar nicht beenden, Matthias. Ich danke dir, danke allen Hörern und Zuhörerinnen und ja, hoffen wir, dass Mikkeli einen guten Push gibt. Danke dir.
Danke dir, auf bald.
Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.